Ja,
okay.
Ja, dann Start zum zweiten Vortrag. Ich begrüße recht herzlich David Kastrup. Er ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt aus den Newsgruppen zu Tech oder aus anderen Gremien, wo er also sehr aktiv als einer der Gurus in Deutschland auch darüber wacht, dass alle Leute Nutzer möglichst ordentlichen Code benutzen. Und er wird uns heute aber etwas vorstellen, was er in letzter Zeit selbst entwickelt hat, um die Bedienung der Eingabe wesentlich zu erleichtern. Mehr will ich nicht vorweg sagen. Bitte.
Ja, also ich begrüße Sie recht herzlich. Mal schauen, ob wir mit der Technik klarkommen. Hört man mich jetzt oder müsste ich noch irgendwas anderes machen? Bin ich so verständlich oder? Ja, also die Frage ist halt auch, ob man für die Nacht. Also, dass ich den Raum hier mit meiner Stimme auch so ausfüllen kann, ist klar, aber das soll ja auch noch irgendwie aufgezeichnet werden. Also es kommt irgendetwas auch durch die Lautsprecher? Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass das soweit hinkommt. Ja, also ich begrüße Sie recht herzlich und leider bei dem es gab vorher auch noch einen Vortrag VI oder Emacs, welches ist der bessere Editor? Da ist ein Aspekt leider etwas zu kurz gekommen, und zwar, es ist ja nicht nur die Frage, was ist besser, sondern das Ganze ist ja auch eine theologische Frage. Ne? Es gibt nicht umsonst die Newsgruppe alt.religion.emacs es gibt also auch Seiten dazu, was zur Religion dazugehört. Aber die Frage ist halt, ich habe da in dem Zusammenhang noch eine Botschaft, die ich loswerden möchte. Das mache ich gerade und dann komme ich dann auch zur Sache. Und zwar ist, Also, o Schwestern und Brüder, vernehmet die Botschaft und öffnet die Ohren. Erst kürzlich erschien mir im Brief St. Ignatius, Diener von allen, erteilte den Segen, der Gnu wird geheißen, dem tröstlichen Augtech, das emsigen Schreibern von Texten zuliebe ich treulich verwalte. Doch davon zu hören wird später am Tage Gelegenheit nahen. Vernehmet nun vielmehr, was Dorman beschieden, der Hüter des Emacs, als Zweifler ihn fragten, ob Sünde wohl wäre, VI zu benutzen. Der treffliche Richard bewegte die Worte wohl lange im Herzen und schließlich befand er, VI zu benutzen, das wäre nicht Sünde. Nein, Buße wohl sei es dem aufrechten Gläubigen, so sich zu geißeln, um später geläutert im Licht der Verheißung von Emacs zu strahlen. So seid nun getrost, denn es ist euch gegeben, aufs Neue zu kehren zum Schoße der Kirche, die treulich bewahret der Textebeherrscher, den herrlichen Emacs. Es gibt Meter alt Control Shift mit euch allen. Also nach dieser kurzen Ausflug, der hoffentlich die Leute beruhigt, die sich fragen, darf ich denn auch anderes ausprobieren, kommen wir jetzt zu dem Thema, warum will man das denn überhaupt? Und zwar geht es jetzt hier um die Verfassung von Texten mit LaTeX. Sie haben ja vorher vielleicht auch schon einen Vortrag dazu gehört oder kennen auch LaTeX. Und ich erkläre dann, was Emacs bietet, um mit LaTeX tatsächlich produktiv arbeiten zu können. Ja, also Editor Emacs ist eine mächtige Editierumgebung. Also Editor trifft es eigentlich nicht ganz. Man sieht auch zum Beispiel in den Newsgruppen, ist die Hierarchie, in die Emacs eingeordnet ist, ist comp.emacs. Also, und Emacs ist da auf derselben Stufe wie OS, also Operating Systems oder Editors oder Software Systems oder sonst noch etwas, ist halt eine eigene Kategorie. Und das hat seinen Grund. Der Editor Emacs unterstützt verschiedene Dateiformate, also Makefiles, LaTeX-Dateien natürlich und anderes, jeweils individuell optimal, sodass wenn man hauptsächlich mit einem bestimmten Format arbeitet, man da recht produktiv sein kann. Man kann Emacs leicht erweitern. Es gibt die Programmiersprache ist Emacs Lisp, die ist historisch gewachsen über eine relativ lange Zeit und ändert sich auch immer wieder so ein bisschen. Und dann gibt es noch, aber Hölzchen auf Stöckchen. Man kriegt Emacs eigentlich für praktisch jedes Betriebssystem. Er ist eigentlich fast für mehr Betriebssysteme kompilierbar, als es der GNU-C-Compiler ist, und das will schon was heißen. Und er kommt mit einer umfangreichen Online-Dokumentation, also die auch in dem Moment, wo man jetzt ein mausorientiertes Betriebssystem hat, auch über die Menüs praktisch erreichbar ist, aber auch über einfache Tastenkombinationen. Historisch ist die Hilfe unter Emacs sehr leicht zugänglich. Wer mit Emacs früher mal auf Textterminals oder so gearbeitet hat, wird häufiger festgestellt haben, dass wenn man Ctrl-H getippt hat, um Hilfe zu bekommen, was dummerweise auf vielen Terminals auch der Backspace ist, dann kommt gleich das Hilfesystem. Und es gibt natürlich auch Usenet-Gruppen, in denen man darüber diskutieren kann. Die englischsprachigen comp.emacs und all.religion.emacs natürlich und die deutschsprachige de.com.editoren. Emacs ist seit etwas über einem Jahr in der Version 21 raus, und wenn man noch ein älteres System hat, ein älteres Linux-System oder was auch immer, sollte man auf alle Fälle auf Emacs 21 umsteigen. Das hat seine Gründe darin, dass er eine erheblich verbesserte grafische Oberfläche hat, die zur ersten Standardfrage normalerweise führt: Wie kriege ich die blöde Toolbar da wieder weg? Und er kann in den Buffer grafische Elemente einbetten. Und es gibt Tooltips, wenn man also über bestimmten Bereichen des Fensters ist, gibt es halt dann Hilfehinweise, also auch gerade bei den Menüs und so. Er kann wesentlich besser mit Fonts auf verschiedener Größe umgehen, auch mit Proportionalschriften, falls nötig. Er kann farbige Texte auf Textterminals auch darstellen, was für die Leute, die Syntax-Highlighting gerne haben wollen, also es ist auch unter Angry Fruit Salad bekannt, recht praktisch sein kann. Und er unterstützt Unicode auch, wobei man sagen muss, dass da die Entwicklerversion des Emacs noch gegenüber den aktuell geleasten Versionen einen Vorsprung haben. Ja, also wenn man jetzt mal so das Fenster vergleicht von einem typischen Emacs 20 Fenster, das ist jetzt noch ein Screenshot unter einem anderen Windows-System gewesen, was ich hatte, ne, da sieht man, das ist halt sehr textorientiert, auch konstante Abstände, ne, und schwarz-weiß mehr oder weniger, relativ einfach gehalten unter Emacs 21. Oh, das war falscher Knopf. Mal gucken, ob ich jetzt wieder zurückkomme. Das Ganze im Schnelldurchlauf rückwärts, das ist etwas surreal. Ja, so. Emacs 21, da haben wir halt diese besagte Toolbar, die jetzt in der Vorführung nicht zu sehen sein wird, wenn ich sie nicht extra anstelle, weil ich bin einer von denen, der sie sich abgedreht hat. Und ja, so leicht grafisch hervorgehoben Elemente, die Scrollbars sehen was netter aus, die Fußzeile ist besser organisiert und die Menüs sind auch umsortiert worden, auch nach Usability-Kriterien, also sprich, man hat ein bisschen was getan, um den Anfängern es freundlicher zu gestalten. Wir haben jetzt hier auch zum Beispiel einen LaTeX-Text vorliegen und dann kann man Fontlock andrehen und dann kriegt man halt dann auch so die Farbe in den Text, die manche Leute halt gerne haben, ne? Also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Dann geht es erstmal darum, wie arbeitet man mit Emacs am günstigsten mit Tech? Und da muss man dazu sagen, dass der eingebaute Tech-Modus, der bei Emacs dabei ist, ist sehr rudimentär. Und da ist eigentlich, wenn man ernsthaft mit LaTeX arbeiten will, Maßnahme Nummer 1 ist, ich hole mir AugTech und installiere das. Und AugTech ist halt ein Emacs-Modus zum Editieren von LaTeX-Dateien, der sehr viel Komfort bietet. Die Tastenkürzel sind eigentlich einfacher zu merken als bei dem normalen Modus, der beim Emacs dabei ist. Man kann also LaTeX auch auf Ausschnitten laufen lassen und das geht zwar prinzipiell auch mit dem eingebauten, aber deutlich weniger komfortabel. Die Quelltexte werden bei der Eingabe schon relativ gut formatiert, also eingerückt und umbrochen. Es gibt eine Vielzahl von LaTeX-Paketen und Klassen, die schon unterstützt werden, wo also deren, das AUGFECH weiß, was für Makros und Umgebungen existieren und dann auch anbieten kann in Menüs, dass man die passenden Makros einfügt und auch die Argumente dafür bieten kann. Ja, da haben wir jetzt einen kurzen Blick auf die Menüs. Die Menüstruktur, es gibt also einmal, wenn wir jetzt über LaTeX reden, das LaTeX-Menü und das Command-Menü. Das sind die beiden wichtigen. Und wenn man hier beim LaTeX-Menü mal schaut, haben wir eigentlich hier sowas wie einen Zeigestock oder bin ich denn blind? Ach so, ach du Jemine. Ja, ja gut, so geht's auch. Also wir haben also hier einmal das LaTeX-Menü, da kann man dann die verschiedenen Umgebungen, die aktuell für das augenblickliche Dokument sind, einfügen und man kann auch augenblickliche Umgebungen ersetzen. Man sieht hier, das ist dann noch aufgeteilt in verschiedene andere Kategorien, also da finden sich dann die ganzen anderen Menüs. Das zeige ich hinterher gleich live. Dann kann man Abschnitte einfügen, also Chapter, Sections, Ähnliches. Man kann einzelne Makros einfügen, man kann Kommandos vervollständigen, die angefangen wurden zu tippen. Man kann in den List-Items, also Itemize, Enumerate und so weiter, einen neuen Eintrag machen. Man kann natürlich Fonts einfügen, also Boldface und Ähnliches und so weiter. Und ein wichtiges Kommando ist halt auch Next Error. Wenn man einen LaTeX-Durchlauf gestartet hat, kommt man da jeweils zu dem nächsten Problem, was aufgetreten ist bei dem Durchlauf und kann gucken springt dann direkt an die Stelle im Quelltext dazu. Die anderen Sachen gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ja, dann haben wir das Command-Menü und da geht es halt darum, das ist sozusagen die Tech-Shell, die AUGFECH bereitstellt. Ich kann entweder über das gesamte Dokument was laufen lassen. Der Unterschied ist, wenn ich ein Dokument habe, was aus Dutzenden von Dateien besteht, und ich editiere eine Datei, dann ist die Datei, die dafür zuständig ist, das Dokument zu übersetzen, möglicherweise eine andere. Das ist das sogenannte Masterfile. Das kann ich durchlaufen lassen, um das gesamte Dokument durchlaufen zu lassen. Ich kann die Datei, die ich gerade editiere, durchlaufen lassen. Dann klaubt er sich aus der Masterdatei die Präambel zusammen und klebt die vor das eigentliche File, in dem ich gerade editiere, davor und dahinter und lässt dann das Resultat durchlaufen. Und ich kann auch nur Ausschnitte durchlaufen lassen und jeweils anschauen. Das stellt man also hiermit ein, womit das geschieht. Man sieht, die Tastenkürzel werden halt auch immer angezeigt. Und dann gibt es die Möglichkeit, einen Tech laufen zu lassen. Einmal durchlaufen, das heißt im Batchbetrieb. Alle Fehler, die auftreten, werden halt gesammelt in einem Durchlauf behandelt und man kann dann hinterher die Stück für Stück durchgehen. Oder Tech Interactive, das ist das, was man von der normalen Arbeitsweise kennt. Wenn Fehler auftritt, kriegt man Prompt und von Tech oder LaTeX geboten und kann dann mit X abbrechen mit verschiedenen Kommandokürzeln dann irgendwelche Sachen erreichen. Die wenigsten Leute werden das benutzen. Dasselbe natürlich für LaTeX. Der Menüeintrag LaTeX 2e, den sollte ich mal langsam rauswerfen. Weil LaTeX 2e ist mittlerweile das, was man hier unter LaTeX verstehen würde. Dann haben wir, ja gut, das Anschauen, Preview ist klar, drucken kann man halt auch auf verschiedene Drucker. Man kann das Ganze konvertieren nach PostScript, man kann BibTeX-Läufe starten, Literaturverwaltung zu machen. Und es gibt halt noch diverse andere Sachen, die man da machen kann. Dann haben wir an Zusatzpaketen, die ich da vorstellen werde. Das ist einmal, das geht jetzt in den Bereich, wie mache ich mir die Eingabe etwas freundlicher im Aussehen. Da gibt es das Paket X-Symbol, das wandelt Tech-Token in Einzelzeichen um, also sowas wie \int in ein Integralzeichen und so. Und bietet auch Möglichkeiten, über Menüs solche Zeichen einzugeben. Ich gehe mir einfach flott durch. Das ist also jetzt so ein typisches Bild von X-Symbol. Man sieht also, wenn ich jetzt hier oben im Text bin, dann haben wir zum Beispiel statt einem Delta auch statt Backslash Delta hier das schöne Dreieck stehen. Und ich kann über so ein Menü hier unten auch die Symbole dann eingeben. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann kommt halt oben in dem Text, wird das passende Symbol eingefügt. Man sieht aber, was zum Beispiel nicht umgesetzt wird, ist Frack, ein Bruch. Und das ist auch die Frage, wie denn auch, weil das ist eigentlich nur eine reine Ersetzung von Zeichen und ein Bruch ist ein Arrangement von Zeichen und das kann man jetzt nicht durch ein einzelnes Zeichen vernünftig darstellen. Man könnte natürlich irgendwie einen Bruchstrich machen, aber das würde kein bisschen sinnvoller sein. Eine eigene Erweiterung von mir, die ist das Preview LaTeX. Klein geschrieben muss man sagen, und es wird auch wohl, ich denke mal, in einem halben Jahr oder so der Name geändert in Preview LaTeX. Sprich, es hat dann gar nichts mehr mit LaTeX zu tun, sondern ist der Gummisaft, mit dem man dann Sachen zusammenklebt, weil dann wird es auch unter anderem mit Tech und Kontext ablaufen können. Dann ist es halt, rückt es aus, das ist ja im Prinzip Glug ist, mit dem Abbildungen eingeklebt werden und nichts mit LaTeX mehr zu tun hat. Ein reiner Zufall. Ne? Das arbeitet mit AugTeX zusammen, das System. Es erzeugt what you see is what you get, das Reizwort für LaTeX-Leute überhaupt, in einem separaten LaTeX-Lauf und klebt ins Dokument ein. Das werde ich gleich vorführen. Wir haben, das sind jetzt Interner, die interessieren gar nicht so sehr. Das ist, da kann man beliebig lange drüber schwätzen. Und das in der Anzeige wird es halt sauber dargestellt. Momentan wird immer noch GoScript auf alle Fälle im Hintergrund verwendet. Wenn man jetzt guckt, wie das aussieht, dann haben wir hier eine Gleichung. Man sieht hier, Hoch- und Tiefstellungen sind noch automatisch erledigt. Das ist X-Symbol, was das erledigt hat. Und hier ist so eine Gleichung, die Preview LaTeX im Zugriff hat. Und wo man jetzt momentan mit dem Cursor drinsteht, das sieht man, die gerade aufgeklappt ist, wo also jemand dran am Editieren war oder sich das angucken wollte. Und hier haben wir Gleichungen, die zugeklappt sind, also die durchgelaufen und die dann einfach im Quelltext von dem Preview LaTeX-System durch die gesetzten Gleichungen ersetzt werden. Und dadurch es möglich machen, wenn man halt Mathematik oder so schreibt, hat man den Vorteil, dass man den Zusammenhang einfach wesentlich besser erkennen kann. Dann gibt es das Paket RefTeX, mit dem man Querverweise, Literaturverweise, Inhaltsverzeichnisse und Ähnliches verwalten kann und wo man relativ leicht dann per Inhaltsverzeichnis navigieren kann, das auch selber Labels vergibt, um solche Querverweise zu erstellen, damit man sich nicht das Hirn zermartern muss, wie nenne ich jetzt mein Label. Ja, war gut, das ist jetzt Kram. Und auf Kalk werde ich jetzt erstmal nicht eingehen, da reicht der Zeitrahmen nicht für. Kalk ist ein Paket, das kann sowohl, das arbeitet normalerweise kompatibel zu irgendeinem HP-Rechner, arbeitet also mit RPN, kann aber symbolisch rechnen und man kann also auch problemlos Sachen in symbolischer Schreibung einsetzen. Ich werde es gleich, denke ich mal, wenn die Zeit reicht, auch nochmal kurz vorführen, aber ja, also jetzt gehe ich mal erstmal hier rund aus der Demo raus. Und kommen wir einfach mal in Medias Res und gucken mal, was der Emacs uns hier so bietet in einer typischen Stelle. Ich habe jetzt hier ein Dokument, was schon fertig vorgeschrieben ist. Und wenn man da schaut, wie das ist jetzt nicht ganz eingerückt. Also man sieht, wenn ich jetzt hier dem Emacs sage, er soll hier mal ein bisschen einrücken, ne? Ich könnte mal einfach die ganze Datei markieren. Na komm schon. Ach, ich drücke die falsche Taste. Das geht natürlich auch über Tastenkürzel, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Ja, sagt er mir auch. So wäre es auch gegangen. Also da sieht man, dass jetzt Umgebung und Ähnliches passend eingerückt werden. Itemize-Umgebungen, da sind die Items sind auf derselben Ebene wie hier die Enumerate und Ähnliches, aber dafür ist das hier dann so eingerückt. Dann haben wir hier Equation Arrays, also der hat jetzt alles eingerückt. Hier haben wir so eine verschachtelte Struktur, die hat er dann auch passend gestaltet und so weiter. Ne? Also das ist halt dann, da wird er nichts dran gebastelt haben. Das sind also Algorithmen, die sind in der sogenannten Verbatim-Umgebung, also werden 1:1 rausgegeben und da hat er dann beim Formatieren die Finger von gelassen und hat die so gelassen, wie sie vorher waren. Was auch ganz gut ist, weil dass das so C-Code ist, das kann er eigentlich nicht erkennen und deswegen hätte es auch gar nicht, hätte auch nicht die Möglichkeit gehabt, das sinnvoll einzurücken. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie das ausschaut, wenn ich jetzt hier zu den Hilfsmitteln greife, die das mir bietet. Ich habe hier in den Menüs immer zum Beispiel Ref. Das ist das Ref-Tech, was wir hier haben. Es bietet mir zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis. Da kann ich dann die Punkte, das sind jetzt die Abschnitte, die im Inhaltsverzeichnis vorhanden sind. Ne? Und wenn ich dann irgendwie auf einem Tab drücke, dann springt er mir in den passenden Punkt hin. Ne? Also, und ja gut, also mit Space kann ich dann navigieren. Damit bin ich relativ schnell an den einzelnen Punkten. Ich kann mal schauen, was für jetzt L bietet an, Labels anzeigen, was für Referenzen sind hier vergeben worden. Ne? Da sieht man dann, in welchem Abschnitt da welche Referenzen sind und kann dann jeweils hier die anspringen und sehe dann auch sofort, was da zugehört. Also das ist zur Navigation ganz praktisch, wenn ich irgendwo im Text dann sowas einfüge, siehe auch Gleichungen und dann die Tastenkombination für Ref-Tech. Ne? Gleichung, das ist ein Stichwort, das kennt er. Und dann bietet er mir jetzt die ganzen Gleichungen, die also auf die ich mich beziehen könnte, an. Und inklusive dem Text der ersten Zeile. Und dann suche ich mir eine aus und drücke dann auf der Gleichung Return. Und dann fügt er also dann gleich die passende Referenz auf die Gleichung ein. Das ist also eine relativ bequeme Sache, auch die Sachen im Griff zu halten. Wenn ich jetzt selber eine Gleichung hier neue einfüge, dann sieht man, dass Ref-Tech auch sofort selber hier ein Label erzeugt hat. In diesem Dokument sind jetzt keine Ref-Tech erzeugten Labels drin enthalten und Ref-Tech erzeugt Labels hier Form EQ, Doppelpunkt und dann eine Nummer. Dann sagt man sich natürlich, also das gibt ja irgendwann völliges Chaos und wie kann man die auseinanderhalten? Und die Antwort ist natürlich, wozu will man die auseinanderhalten? Wenn ich eine Referenz einfüge, kriege ich eh die Liste von den Gleichungen und inklusive den Gleichungstext. Ne, und egal, ne, wenn ich irgendeine Gleichung habe, die so häufig auftaucht, dass ich nicht über die Menüs die einfügen will, sondern wirklich einen Namen haben will, kann ich natürlich auch selber einen Namen verteilen und den berücksichtigt Ref-Tech dann auch. Ja, also das ist jetzt zu Ref-Tech. Die Reihenfolge ist jetzt etwas, eigentlich hätte man zeigen sollen, ja gut, also jetzt sieht man hier die ganzen typischen Menüs, die ganzen Umgebungen, die typischerweise so vorhanden sind, hat man hier vorhanden. Es gibt noch ein paar extra, No Preview, Preview, die jetzt spezifisch sind für Styles, die oben geladen worden sind, die das zusätzlich bieten. Und ich gehe dann auch gleich zu einem etwas komplizierteren Text. Also man sieht halt die Möglichkeiten, die man jetzt hier hat mit dem Kompilieren. Da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Was ich jetzt, denke ich mal, auch noch zeigen werde, ist, wie sieht das dann aus bei so einem Text, wenn ich haben wir hier irgendwo Gleichungen, die bei so einem Text, wenn ich das X-Symbol-System anschmeiße, das kann man also auch einstellen, dass das generell ach du Scheiße, weiß ich. Das könnte man also auch so machen, dass es automatisch geschieht und dass er auch von selber entscheidet, was das für ein Modus ist. Man sieht also, jetzt haben wir hier, solche Zeichen sind ersetzt. Und unten erscheint also auch ein Hinweis, was das eigentlich für ein Zeichen gewesen ist. Und das X-Symbol-Menü, da kann ich mal wieder die Abkürzung nicht auswendig, woran man sieht, dass ich meistens die Sachen nicht benutze. Ja, Grid of Characters, das ist halt dieses Eingabesystem, wo man sich dann irgendwelche selteneren Zeichen raussuchen und dann einfach per Mausdruck einfügen kann. Also wenn ich jetzt hier so ein Symbol haben will, na, dann kann ich das oben einfügen, indem ich hier einfach draufklicke und dann kriege ich das da oben hin. Ne? Und das ist halt mit anderen. Man sieht auch, es sind also auch Umlaute vorhanden und andere Zeichen. Es sind auch Zeichen vorhanden, jetzt sowas zum Beispiel. Das wäre dann ein Zeichen, was normalerweise nicht in einem Latin One Zeichensatz vorhanden ist, was also normalerweise von Tech über eine Escape-Sequenz angesteuert würde. Das kann man mit dem X-Symbol-System, kann man solche Sachen halt auch direkt eingeben, mehr oder weniger direkt. Und beim Abspeichern setzt er das dann um in die passenden Tech-Sequenzen. Das ist ja im Wesentlichen, was ich da zu X-Symbol so vorführen kann. Ich muss halt ein bisschen durchrasen, weil wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit, ne, und Emacs. Ne, das passt irgendwie sehr schwer zusammen. Ein weiteres System, was halt interessant ist, ist das Privio-LaTeX-System. Wenn ich da mal was war denn das? Falsche. So, da sieht man, dass jetzt die ganzen Formeln im Text nicht mehr Formeln sind und auch verschiedene andere Textelemente, ne, sondern jetzt ersetzt werden durch das, wofür sie stehen. Ne? Also wenn man jetzt hier guckt, so etwas, ne, das Delta X, das ist als Eingabe ein Backslash Delta gefolgt vom X gewesen, wobei dieses Delta jetzt vom X-Symbol gemacht wird. Ne? Also die arbeiten zusammen, die Pakete. Das ist nicht das Thema. Und das ist halt durch LaTeX durchlaufen gelassen worden und dann der Output ist dann ausgeschnitten worden und hier eingeklebt worden im Text. Und auf diese Art und Weise habe ich halt einen Kontext, mit dem ich leichter arbeiten kann. Also gerade, wenn ich irgendwie mathematisch arbeite, und ich überlege, was habe ich in der letzten Formel geschrieben, wie geht es weiter, dann ist, wenn man das online entwickeln will, dann ist diese Art, das zu schreiben, halt einfach weniger lesbar, als wenn man das in dieser Form zu lesen da hat. Und deswegen spart einem das Privio-LaTeX-System eigentlich eine ganze Menge an separaten Preview-Fenster, an Probeausdrucken, in denen man arbeitet, an Schmierpapier, auf dem man vorher arbeiten muss, einfach weil man ansonsten den Gedankengang nicht gepeilt bekommt. Und man kann also auch problemlos dann hier Sachen drin ändern in dem Text. Ne? Und wenn man ihm dann sagt, er soll das neu generieren, dann jagt er die Umgebung dann einfach wieder nochmal durch und generiert dann halt die Gleichung 9. Man sieht dann, da, was ich eingefügt habe, ist auch passend eingefügt worden. Da läuft hinter den Bühnen, das ist jetzt, sieht es relativ billig aus von der Bedienung her, hinter den Bühnen läuft eine ganze Menge Kram ab. Also die Passagen werden ausgeschnitten, sie werden durch LaTeX durchlaufen gelassen. Ein spezieller Style sorgt halt dafür, dass die Anfänge und Enden von so Umgebungen gefunden werden können. Und dann teilt also LaTeX dem Emacs mit, okay, ich habe jetzt eine Grafik rausgeschrieben an der und der Stelle im Quelltext und ja, dann wird das durch DVIPS, kommt die Grafik noch, und dann wird das von GoScript umgesetzt in eine Bitmap, die so angepasst ist, dass die Fontgrößen auch genau zu den Fontgrößen von dem Emacs-Fenster passen. Und ja, ich kann mal gucken. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen die Fontgröße ändere, es gibt ja, also ich ziehe halt immer relativ große Fonts vor. Das gibt Leute, die sind da durchaus eher, stehen da drauf auf so etwas. Und wenn wir jetzt hier noch, sagen wir mal, ein Set Background Color. Also wenn wir dann sowas machen, dann sieht man, dass diese Previews, diesen ja, Grafiken eigentlich hier nicht mehr so ganz reinpassen, weder von der Größe noch von der Farbe. Und wenn ich jetzt die mal deswegen neu generiere, dann sieht man, dass das jetzt zum einen von der Größe her wieder so angepasst wurde, dass es stimmt, und dass zum anderen die Farben halt auch so sind, dass das Ganze jetzt nicht mehr auffällt. Ne? Also so ein Murks läuft halt hinter den Bühnen ab, um sicherzustellen, dass das System einfach so funktioniert, dass es nicht auffällt. Ne? Also ja, jetzt haben wir 36. Ich sollte jetzt wahrscheinlich, das sind also jetzt Tools, die verfügbar sind. Was man halt auch sagen muss, was beim Emacs verfügbar ist, ist immer das Hilfesystem. Wenn wir jetzt hier mal das Fenster ein bisschen aufziehen, dann sehen wir hier hat es ein Help-Menü. Wer Emacs hat, kann Hilfe gebrauchen. Es gibt auch jede Menge. Es gibt also das Manual zum Emacs, es gibt verschiedene andere Manuals, ne, also zum anderen, zum Beispiel gibt es praktisch zu jedem Paket, was ich jetzt hier erwähnt habe, gibt es ein eigenes Manual. Ne? Und find key from to Emacs haben wir. Ich sehe jetzt nicht das generelle Emacs Manual. Naja. Also es gibt halt dann auch ein Verzeichnis von den ganzen Helpages. Ich glaube, ich sollte mal das Pink langsam wieder abdrehen, das geht mir auf den Wecker. So, also da sieht man, dass das Hilfesystem vom Emacs, das ist ein eigenes Hypertext-Hilfesystem, bietet also zu Emacs selber, zur Programmierung von ihm verschiedene Sachen, und die Systeme, die ich jetzt vorgestellt habe, also das AugTech hat ein eigenes Menü, und da man kann also jetzt hier navigieren, indem man also generell mit Emacs mittlere Maustaste klicken, ist für die Klick- und Joule-Fanatiker immer ganz praktisch. Da steht dann, wie aktiviere ich es. Das ist relativ wichtig. Die meisten Modi fangen nicht an, von selber sich zu installieren und zu aktivieren, wenn man das nicht explizit sagt. Und deswegen findet man immer sehr viele Leute, wenn man halt ihnen über die Schulter guckt und sie fragt, wieso benutzt du eigentlich nicht das und das? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist ein Standardproblem. Und da muss man halt bei den Paketen sich die ganzen Stichworte mal aufschreiben, jeweils in den Handbüchern nachgucken. Das steht normalerweise in den ersten Seiten drin. Machen Sie das aktiv mit den und den Kommandos, und dann tauchen die Sachen auch in den Menüstrukturen auf, und dann kann man, ist halt diese Click- und Joule-Philosophie erstmal ganz praktisch, da kann man einen Überblick bekommen, was ist vorhanden, und zum anderen kann man natürlich dann das Handbuch selber lesen. Das machen nicht viele Leute, aber es kann manchmal ganz nützlich sein. Und die ganzen Pakete kommen halt auch mit diesen installierten Manuals, indem man die Sachen auch nachschlagen kann. Oh ja, gut. Man sieht, dass der Übergang vom Pink jetzt sich nicht auf die Grafiken erstreckt hat, aber das war ja zu befürchten. Ja, ich denke mal, da die Zeit relativ knapp ist, würde ich dann versuchen, jetzt zielgerichtet Fragen zu beantworten. Ich konnte halt jetzt nur einmal kurz das überfliegen und versuchen, auf spezielle Fragen einzugehen. Also möchte jemand gerne irgendetwas Spezielles wissen? Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten sind natürlich, dass es auf einer gemeinsamen Codebasis basiert. Und das hat Hintergründe, das berühmte ideologische und technische, die persönliche und technische Differenzen. Es ist so, dass der GNU Emacs vom Copyright her rein in der Hand der Free Software Foundation liegt und dass die auch keinen Code akzeptieren, der nicht, ohne dass ihnen das Copyright überschrieben wird. Das heißt, dass die Free Software Foundation immer in der Lage sein wird, als alleiniger Vertreter des Copyrights Verletzungen der GNU General Public License zu verfolgen. Bei der X-Emacs-Entwicklung ist relativ viel passiert, wo die rechtlichen Situationen zu dem Zeitpunkt nicht so klar geklärt werden. Das heißt, wir haben von der Situation her so, X-Emacs kopiert Code, der implementiert wurde in Emacs mit einer gewissen Zeitverzögerung. Also alles, was interessant ist in GNU-Emacs, taucht nach einer bestimmten Zeit im X-Emacs typischerweise auch wieder auf. Eventuell nicht so aktiv gewartet. Sachen, die in X-Emacs implementiert worden sind, wandern meistens nicht in GNU-Emacs und die Interna von den beiden Editoren, gerade was die Display-Engine angeht, sind relativ weit auseinander. Das führt dazu, dass Entwickler von Paketen, die relativ beliebt sind, da sagt dann jeweils der Vertreter des anderen Emacs-Lagers, ich will das aber auch haben, und wenn lang genug Leute meckern und sich auch vielleicht jemand breitschlagen lässt, das zu machen, existieren dann von allen wichtigen Paketen eigentlich Versionen für beide Editoren. Also die ganzen Pakete, die ich hier vorgestellt habe, jetzt sind sowohl unter Emacs als auch unter X-Emacs vorhanden und erhältlich. Von den Interna her, mir gefällt von der Bedienoberfläche her und vom generellen Handling her persönlich der GNU Emacs besser. Von der Sauberkeit der Implementation von Interna ist vermutlich der X Emacs etwas geschickter gemacht. Das, für den Anwender macht das keinen Unterschied, dass die beiden da weit auseinander sind. Für diejenigen, die Pakete handhaben, ist es immer ein Albtraum. Gibt es speziellere Unterschiede? Also es gibt dann halt auch Unterschiede in Tastaturbelegung, es gibt Unterschiede im Aussehen, es gibt Unterschiede im Handling. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man Microsoft Windows verwendet, ist die aktuelle Version, die jetzt vom GNU Emacs erhältlich ist und die vom X Emacs erhältlich ist, da ist der Windows-Port von dem GNU Emacs ein bisschen stiefmütterlicher. Das heißt, die ganzen Pakete, die ich hier vorgestellt habe, die laufen unter Linux, ist das kein Thema, komplett unter beiden Editoren. Wenn man auf Windows geht, bräuchte man jetzt zum Beispiel, um das Preview-System hier laufen zu lassen, notwendigerweise eine Entwicklerversion von dem GNU Emacs. Eine aktuell releasede Version von dem GNU Emacs packt das nicht. Der X Emacs unter Windows kann aber auch mit diesem Preview-System arbeiten. Ja? Wenn du, es gibt da unter Emacs ein Package, das nennt sich Desktop, und wenn du dieses Desktop-Package benutzt, dann ist der Zustand der geöffneten Dateien und ähnliches, wenn du den Emacs startest, nachdem du rausgegangen bist, derselbe, in dem du vorher warst. Und das Preview-LaTeX-System arbeitet mit dem Desktop insofern zusammen, als dass es sämtliche Previews und sonstige Informationen mit abspeichert, und wenn du, das heißt, wenn du mit dem Desktop arbeitest und lädst einen Desktop, in dem du Previews abgespeichert hast, dann sind die Previews sofort beim Start wieder da. Der X-Emacs unterstützt das Desktop-Zeug auch. Das ist, glaube ich, das Paket Edit Utils oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, unter welchem X-Emacs-Package das ist, aber das funktioniert auch. Ja? Das Include Graphics wird per Default angezeigt. Und das Preview LaTeX ist auch soweit sehr leicht konfigurierbar. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit PS-Tricks irgendwelche Grafiken machst oder so und sagst, ich würde ganz gerne, dass meine PS-Graphics-Umgebung angezeigt werden, dann schreibst du in eine Konfigurationsdatei zwei Zeilen rein und sagst ihm, ich möchte, das sollst du halt machen. Und der Preview-Style, der dafür zuständig ist, die Sachen zu extrahieren, patcht dann die Kommandos entsprechend um die Sachen zu machen. Also das ist leicht konfigurierbar und ist überhaupt kein Thema. Man kann also alles previewen, wozu man Lust hat. Man muss sich halt nur klar sein, wenn ich irgendetwas preview, dann wird das hinterher zu einer Grafik und es ist ein Block und dann sehe ich halt nur den Block als solches. Und wenn ich jetzt einen Block habe, der irgendwie über zwei Seiten geht, dann kann ich damit nicht mehr vernünftig arbeiten im Editor-Fenster. Es ist auch keine Seitenvorschau, sondern es ist halt dafür gedacht, dass man kleinere Sachen halt bequem handhaben kann. Und dafür funktioniert das ausgezeichnet. Ja? Ja. Also das Problem ist, dass ich, also die To-Do-Liste wächst relativ beständig. Eine Sache, die jetzt, sagen wir mal, langsam peinlich ist, ist, es läuft momentan, läuft die Erzeugung der Previews halt immer über DVIPS und über GhostScript. Und einer der Mitarbeiter von dem Preview LaTeX Projekt hat also einen Konverter geschrieben, DVI-PNG, der direkt aus DVI-Dateien PNG-Dateien, also Grafikdateien, erzeugt, und zwar sehr schnell. Ist nicht integriert momentan in das System, und das ist also sicherlich eine Sache, die auf der To-Do-Liste steht. Damit würden die Previews erheblich schneller kommen, was gerade auch auf langsamen Rechnern, und da rede ich jetzt von sowas wie 100 Megahertz oder so, wünschenswert wäre. Dann ist in der To-Do-Liste von dem Preview LaTeX wäre noch wünschenswert, dass man eventuell auch Textauszeichnungen machen kann, also dass man nicht nur über Grafiken arbeitet, sondern auch dann sagen kann, okay, mach einfach einen Fettdruck oder so dafür. Dann könnte man solche Textauszeichnungen wie Hervorhebung oder Fettdruck oder so, die kann man zwar theoretisch in Grafiken umsetzen, aber danach sind sie halt nicht mehr editierbar. Und wenn er stattdessen einfach nur dem Emacs mitteilen würde, mach das fett oder mach das hervorgehoben oder sonst etwas, dann würde das halt dazu führen, dass sozusagen eine Art Fontlock-Unterstützung von dem Preview-LaTeX-System, und das hätte einfach den Vorteil, wenn man Umgebungen hat wie Verbatim oder so und anfängt mit Cut-Codes rumzusauen und Sachen macht, wo also der Emacs als Editor oder auch jeder, der sich den Quelltext nur oberflächlich anguckt, gar keine Chance mehr hat zu erkennen, was ist da für eine Struktur vorhanden, wie kann ich die highlighten. Ein System, was im Hintergrund LaTeX laufen lässt und den Quelltext einmal durchnudelt, das weiß das natürlich, ne, und kann das auch erkennen. Das wäre halt auch eine Sache, die interessant wäre. Ja, das sind halt, dann wäre es interessant, das als einen Minor-Mode zu etablieren zu können, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man E-Mail empfängt, in dem der Pseudo-Tech-Code drin ist, dass man dann sagen will, okay, den will ich aber dann auch so direkt sehen und entsprechend auch wenn ich halt einen Newspost aufsetze und schreibe da irgendwelchen Pseudo-Tech-Code, dass man das dann auch entsprechend sehen könnte. Dann wäre sogar noch zu überlegen, wenn man dann halt die Grafik drin hat, verschickt man die dann auch als ein Image dann. Ne? Solche Geschichten. Da gibt es also beliebig viele Möglichkeiten. Ein weiteres Thema ist natürlich, das Preview-System so zu erweitern, dass es mit Plaintech und mit Kontext zusammenarbeiten könnte, weil momentan arbeitet es halt nur mit LaTeX. Also die Liste ist, die wächst schneller, als man sie abarbeiten kann. Das sind verschiedene Pakete. Also man muss sich den Emacs erstmal installieren, man muss sich separat das AugTech holen, man muss sich separat das Preview LaTeX holen, das X-Symbol, was ich selber persönlich jetzt nicht benutze, was aber vielleicht auch manchmal ganz nett sein kann, weil es die Sachen direkt bei der Eingabe schon konvertiert und man nicht immer explizit laufen lassen muss. Das müsste man sich separat holen und sie installieren. RefTech ist beim Emacs in der Distribution bereits enthalten. Man braucht es also nur noch aktivieren, wenn man weiß, dass es da ist. Eigentlich komplett. Das X-Symbol ist von der Konsole aus eher witzlos, das kann da nicht so viel reißen. Das Preview LaTeX ist von der Konsole aus auch offensichtlich witzlos, weil es auf Grafiken angewiesen ist. Und der ganze Rest läuft von der Konsole aus. Wobei man sagen muss, dass die Art und Weise, mit Menüs umzugehen, auf der Konsole beim GNU Emacs eher abstoßend ist. Also da ist es halt, das ist okay, wenn man halt die ganzen Tastenkombinationen schon kennt, dann kann man damit auch ganz gut arbeiten, aber wenn man tatsächlich darauf angewiesen ist, die Menüs zu benutzen, dann ist GNU Emacs auf Textkonsole Also da kann es sein, dass der X-Emacs etwas gefälliger ist, das weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Ja? Makroaufzeichnung, das war mir jetzt nicht bewusst, dass ich das hier im Menü hatte. Also es gibt Editor-Makros natürlich, man kann Tastenkombinationen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt, was wäre denn ein Job, den man als Makro brauchen? Ich mache jetzt einfach was Sinnloses, weil das geht schneller als was Sinnvolles. Also man kann, wenn ich also jetzt hier vor die Zeilen, die ich da habe, eine Sequenz stellen will, also beim Emacs kann man halt mit Ctrl-X, Klammer auf, fängt man ein Makro-Recording an und dann fangen wir mal, machen wir hier irgendwie irgendeinen Unsinn. Um die Zeile. So, und das war jetzt mein Keyboard-Makro. Den beende ich und dann kann ich den halt immer wieder aufrufen. Das entspricht dann dem, als würde ich das mehrfach drücken. Also das ist jetzt ein Makro. Ich sollte mal wieder den Font auf eine lesbare Größe umschalten. Ne? Machen wir erstmal das Fenster kleiner, sonst habe ich hinterher das nicht mehr unter Kontrolle. Fontmenü, was war das? 10x20, ne? Ja. Also Makro aufzeichnen, gibt es halt diese Editor-Makros mit Ctrl-X, Klammer auf, sind Tastatur-Makros, die kann man aufrufen mit Ctrl-X, Ctrl-E. Das wird, denke ich mal, auch irgendwo in den Edit-Menüs zu finden sein. Search, Replace, Cut. Finde ich jetzt nicht. Tools. Naja, also das Problem, man tut halt gut daran, wenn man mit Emacs arbeitet, zunächst mal ein Tutorial durchzuarbeiten, dann hat man das meiste parat. Oben Tech-Makros werden natürlich so unterstützt und was ich mit Makro eigentlich meinte, ist, dass man dann solche Sachen, wenn ich hier einen Make-Title habe und ich will jetzt hier nochmal Make-Title tippen, dann kann man mit also es gibt dann die Alt-Slashes, das kann man dann eine Ergänzung machen. Ne? Also Makros, die man vorher hatte, nochmal aufrufen und man kann mit Ctrl-C Return dann auch Include Graphics haben wir, ja, wir haben das Grafikpaket nicht geladen. Also wenn ich jetzt hier sowas aufrufe, dann fragt er mich nach einer Datei und dann kann ich jetzt gucken, welche Dateien haben wir, die verfügbar wären. Include RefCard. Also dann solche Geschichten machen. Also ich fürchte, von der Zeit her sind wir jetzt wirklich absolut am Limit. Ich will jetzt auch den Leuten nicht zu sehr in die Mittagspause reinschneiden. Wenn also jetzt keine dringenden Fragen sind, würde ich deswegen die Sitzung schließen. Ich bin also noch ein paar Minuten hier und da kann dann auch so noch Fragen beantworten.
Ja, vielen Dank an David für den sehr interessanten und raffinierten Vortrag. Ich denke, es gibt hier unter den Zuhörern jetzt doch viele, die sich vorgenommen haben, endlich mal auf E-Mails umzusteigen und diese Mittel zu nutzen. Vielen Dank.